Offenbarung 20, 11 bis 15. Nun sah ich einen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus. Und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. An der Stelle wird das letzte Gericht beschrieben, oder das jüngste Gericht. Es ist der Ort, wo Entscheidungen getroffen werden. An dem Ort wird im wahrsten Sinn vom Wort entschieden. Wo geht's durch? Wir stehen vor Gott und jeder, ob Mann oder Frau, wird vor Gott gerade stehen müssen für das, was er gemacht hat. Da, bei diesem Gericht, entscheidet sich unser Schicksal für die Ewigkeit. Was kommt dabei raus? Wie entscheidet sich's für uns? Wir lesen an dieser Stelle von zwei Arten von Büchern, die aufgeschlagen werden und die Entscheidungsgrundlage bilden. Die Bücher, die offenbaren uns, wie es weitergeht. Die erste Art von Buch beinhaltet unsere Taten. Es ist hier von Plural gedreht, also von mehreren Büchern. Und mir scheint es, als ob jeder Mensch sein eigenes Buch hat. Mein Leben. Viele von uns werden mehrere Bände haben, wo das eigene Leben drin aufgeschrieben ist. Das, was wir gemacht haben. Und dann gibt es noch ein zweites Buch. Das zweite Buch hat einen relativ simplen Inhalt. Das ist etwas so spannend wie ein Telefonbuch. Fängt mit A an. Und zwar der Name aufzählt. Name im Buch vom Leben. Und trotzdem relativ langweiliger Inhalt, ist es das Buch, das viel wesentlicher ist. Und wegen dem möchte ich auch mit dem anfangen, möchte dem Buch nachgehen und noch hat im Verlauf von dem Abend auch noch ein paar Gedanken machen zum Thema Hölle. Weil wenn wir über den Himmel reden, kommen wir an der Hölle nicht vorbei. Wir fangen aber mit dem Buch vom Leben an. Das, was passiert in dem Buch, um was es dort geht, das beschreibt Jesus mit einem eindrücklichen Bild. In Matthäus 25, das ist übrigens auch eins von diesen super Kapiteln in Bezug auf den Himmel und Ewigkeit, der beschreibt Jesus, wie er auf einem Thron sitzt. Und es wird beschrieben, wie die ganze Welt, wie alle Nationen vor ihm versammelt sind. Und denen heisst, dass Jesus die Menschen, die vor ihm sind, in zwei Gruppen teilt. Schof zu seiner Rechten und Böck, Ziegenböck zu seiner Linken. Jesus teilt Menschen auf in zwei Gruppen. Und das Bild macht deutlich, alles entscheidet sich an Jesus. Er ist wie das grosse Schwert, wo der Schnitt mitten durchmacht, durch uns Menschen. Die grosse Masse, die strömt auf ihn zu und teilt sich an ihm, links oder rechts. Zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, haben wir als Menschen keinen Einfluss mehr. Wir sind Böck oder wir sind Schof. Mäh oder Bäh. Entschieden ist es schon. Wer bist du? Wo stehst du? Jeder von uns muss sich die Frage stellen, auf welche Seite er wird fallen. Das Buch vom Leben. Schauen wir die anderen Bücher an. Bücher mit unseren Taten. Die enthalten all das, was wir gemacht haben. Die Bibel macht klar, und das haben wir auch im Theater wunderbar gesehen, dass niemand von uns vollkommen ist. Dass niemand von uns fehlerlos ist. Jeder von uns betrügt und lügt und verletzt und vergiftet und hintergeht. Und nutzt alle möglichen Hintertürchen, um ein bisschen besser durchzustehen und ein bisschen zu profitieren. So, das eine oder andere Spürchen von Egoismus findet sich sogar an mir. Ein ziemlicher Haufen sogar. Aber in diesen Büchern findet sich auch ein Haufen von Guten. Und auch diese Aussage bezieht sich auf jeden. Jeder macht Gutes für uns. Und Gott, wenn wir vor ihm werden stehen, wird jede Kleinigkeit anerkennen als eine gute Tat. Und er wird wissen, dass jeder von uns aufgrund der Umstände, wie wir aufgewachsen sind und wie wir haben müssen gross werden, unterschiedlich viele Möglichkeiten haben, überhaupt Gutes zu machen. Gott weiss, dass manche von uns so verletzt worden sind, so wenig Gutes selber erlebt haben, dass sie gar nicht wissen, wie das funktioniert. Gar nicht wissen, wie man überhaupt Gutes machen kann. Und vor allem, wie man anderen Gutes machen kann. Aber Gott weiss das, und wenn es so weit ist, wird er seinen Beurteilungsmaßstab entsprechend anpassen. Und so kann eine 5-Rappen-Spende von einer Bettlerin plötzlich viel mehr Wert haben, wie eine Million von einem Millionär. Jede Tat und ihre Wert nach Gottes Maßstab wird aufgeschrieben und notiert in diesen Büchern. Das Fazit von jedem von diesen Büchern wird sein. Ein Doppeltes. Erstens, die schlechten Taten, die bringen uns in die Hölle. Und wenn es das Buch vom Leben nicht wird geben, dann wird jeder von uns dort enden. Himmel und Hölle entscheiden sich an dem, was Jesus gemacht hat. Unsere Bücher, das, was wir gemacht hat, das langt nie. Und zweitens, die guten Taten, die werden belohnt werden. Keine Tat, nichts, was wir machen, fällt unbeobachtet und unbewertet auf den Boden. Wenn also die guten Taten belohnt werden, stellen wir uns die Frage, wie sieht denn die Belohnung aus? Und wenn die schlechten Taten uns in die Hölle bringen, müssen wir uns die Frage stellen, was müssen wir über die Hölle, was müssen wir über den Ort wissen? Diese beiden Fragen werden wir heute Abend noch nachgehen. Wir fangen aber mit der Belohnung an. Am besten verstehen wir Belohnung am Hand von einem Bild. Ich finde das Bild eins von den besten Bildern, um das zu beschreiben. Das Bild stammt von einer Frau, die heißt Joni Eriksson. Sie hat ein Buch geschrieben über den Himmel. Und sie ist eine Frau, die gelähmt ist am ganzen Körper und ihres Leben lang sich nicht hat können bewegen. Ich bin nicht sicher, ob sie mit dem Maul oder mit dem Zehen hat können dann schreiben. Eine Frau, die viel über den Himmel nachgedacht hat, weil das ihre Perspektive nicht gesehen. Und das Bild möchte ich mit euch teilen. Dazu brauche ich aber eure Hilfe. Die so eine Knatti fangen, können ihr die mit bitte führen bringen? Ich hoffe, es ist niemand erschlagen worden. Bringen die Knatti bitte führen. Vielen Dank. Du musst gerade vorne bleiben. Danke sehr. So findet man Freiwillige. Vielen Dank. Jemand fehlt noch. Da hinten kommt die Person. Hopp, hopp. Wir sind hier im Plenum. Danke vielmals. Können wir da noch ein bisschen überstehen vielleicht? Hoppla. Da ist noch mehr Knetti. Wir sind auch ein bisschen zu nahe bei der Technik. Das ist aus gewissen Gründen nicht ganz optimal. Noch ein bisschen über. Danke vielmals. Das ist für den. So. Okay. Vielleicht einen kurzen Applaus für die Freiwilligen. Applaus die Gefäße, die Leute haben, das sind sie. Jeder von uns ist ein Gefäß. Jeder von uns hat eine gewisse Form und ein gewisses Volumen. Es tut mir leid, gell, musst du nicht persönlich nehmen, dass du da nicht so viel hast. Du bist einfach jetzt mein Beispiel. Gewisse, die sind wirklich, Entschuldigung, die sind mickrig, oder? Die haben so ein kleines Herz. Und da hat nicht Platz. Und dann gibt es die grossen Glaubenshelden, die so ein Herz haben und die so viel aufnehmen können, die so ein Fassungsvermögen haben. Und dann gibt es die normalen und dann gibt es alle möglichen Grössen zwischen ihnen. Wir sind Gefäß. Und das, was unser Leben mit uns macht, oder das, was gute Taten bedeutet, unser Lebensstil bedeutet, ist, dass mit jedem Guten, was wir machen, jedem, was wir aus Liebe machen, Gott unser Herz ein bisschen aushöhlt, ein bisschen ausformt. Gott schafft Volumen. Gut zu machen, sich ins Leben von anderen investieren, bedeutet, ich mache mein Lebensvolumen gross. Ich schaffe Raum in mir und in meinem Herz. Raum, wo Gott füllen kann. Der Himmel ist dann der Moment, wo Gott uns auffüllt. Himmel bedeutet, er nimmt uns und füllt unser Leben bis zum Überfließen. Oh, excuse. Oh. So. Mann, du machst viel Arbeit, ey. Streck mal da aus. Excuse. Also, was ihr soeben gesehen habt, ist der Himmel. Das passiert im Himmel. Gott, also wenn es der Arzt strengend wird, dann sei es geil, aber machen kann ich nichts dagegen. Ja, hätte es verdient. Im Himmel, und die himmlische Belohnung bedeutet, Gott nimmt unser Leben in der Größe, wo wir sind. Und füllt uns bis oben auf. Wir werden überfüllt mit seiner Herrlichkeit, mit seinen Gaben, mit seinem Reichtum. Wir sind voll bis oben an. Wir sind voll, bis wir fast platzen und das Gewicht an Herrlichkeit nicht einmal mehr können tragen. Wir sind überfüllt von einer Herrlichkeit. Das ist Gottes Belohnung. Und es gibt mehrere Sachen, die wir aus dem heraus lernen können. Also du musst noch eine Zeit so stehen, gell? Nur, dass du es weißt. Also du musst vielleicht auch ein bisschen bequemer da stehen. Erstens, was lernen wir aus diesem Bild in Bezug auf Belohnung? Belohnung ist nicht ungerecht. Wenn wir uns vorstellen, dass wir im Himmel belohnt werden, dass der Fritzli mehr bekommt als ich, dann weckt das in mir ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Warum bekommen ein paar mehr und ein paar weniger? Und überhaupt, wie kann der Himmel ein glücklicher Ort sein, wenn die einen mehr haben und die anderen wenig haben? Und das Bild hilft uns verstehen, dass das kann funktionieren. Weil das Bild zwei verschiedene Seiten vereint. Nämlich, das eine ist, dass jeder von uns eindeutig sehr unterschiedlich viel bekommt. Und gleichzeitig hat in diesem Bild jeder von uns so viel, wie er kann fassen. Und das Gefühl, dass wir zu wenig haben, dass es uns schlechter geht wie andere, dass uns etwas fehlt, das entsteht dort raus, wo wir in unserer Leere haben, wo uns etwas fehlt, dort, wo wir nur halb voll sind. Und wir merken, wenn wir voll sind, können solche Gedanken von Ungerechtigkeit können gar nicht aufkommen, weil wir gar nicht mehr fassen könnten. Wenn Gott noch mehr würde in uns reingiessen, könnten wir es nicht aufnehmen. Belohnung ist unterschiedlich, aber sie wird kein Gefühl von Ungerechtigkeit wecken. Und zweitens, Belohnung ist Verantwortung. Belohnung bedeutet nicht, dass ich mehr habe. Belohnung bedeutet, dass ich mehr geben kann. Und das bedeutet Verantwortung. Ich kann mehr geben. Ich bin aufgewachsen mit, also ich habe auch schon lange gewusst, ich meine, dass es einmal eine Belohnung wird geben im Himmel. Aber für mich persönlich hat das immer bedeutet, du darfst es mal anstellen, he? Ist gut. Es ist, ja, es ist schon ein bisschen schwer. 8 Liter fasst's. Versteht ihr? Ich bin mit einem Denken gross geworden, dass eines Tages, wenn ich in den Himmel komme, dann bekomme ich endlich meine Belohnung. Hier auf dieser Welt muss ich verzichten. Muss ich die vielen doofen Gesetze befolgen, die Gott mir aufträgt? Muss ich unterdurch, muss ich brav sein und darf all das nicht machen, was ich so gern würde machen und was meine Kollegen dürfen machen? Aber ich habe gedacht, wenn ich ein Leben lang unterdurch gehe, dann bekomme ich dafür eine himmlische Belohnung. Völlig falsches Denken. Das bedeutet nämlich, dass wir unseren Egoismus mit in den Himmel nehmen. Wenn wir uns vorstellen, im Himmel bekomme ich den endlichen Schatz. Belohnung im Himmel bedeutet nicht, dass ich mehr habe von mir, sondern Belohnung bedeutet die unglaublich geniale Fähigkeit, mehr können zu geben, mehr können in andere investieren. Jesus hat das übrigens selber gesagt. Geben ist seliger als nehmen. Und es gibt nichts Schöneres und nichts Himmlisches, als wenn wir befähigt sind, zu geben und zu investieren. Wenn wir so einen Topf voll Liebe und Herrlichkeit haben, wo wir ins Leben von anderen Menschen können ausgießen. Wir denken manchmal, wir sind wie Gollum. Kennt ihr Herr der Ringe? Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und dort haben wir den Gollum, oder das komische, wabbelige Wesen. Und ganz am Schluss vom Film bekommt er seinen Ring zurück. Und wir sehen, wie er vor Freude tanzt mit seinem Ring und sagt, mein Schatz, mein Schatz. Und wir denken manchmal, das ist so, oder? Wir kommen in den Himmel und endlich bekomme ich meinen Schatz. Endlich bekomme ich und werde ich reich und werde ich entschädigt, weil ich ein Leben lang unten durchgegangen bin. My precious. Der Himmel ist nicht so. Der Himmel wird euch reich belohnen. Und jedes, was ihr hier auf dieser Welt machen, wird Volumen in euch schaffen. Aber das wird nicht für euch sein, sondern das wird euch befähigen, andere zu segnen und euch in andere Menschen zu investieren. Und das und nicht anders als das ist Seligkeit, ist Glück, ist Erfüllung, ist Lebenssinn und ist Freude. Und das erwartet uns. Das ist Belohnung. Jesus beschreibt das mit einem... Ihr dürft am Platz. Danke vielmals. Auch im Kapitel 25, das ist eben eins von diesen Superkapiteln, wenn es um den Himmel geht, beschreibt Jesus ein Gleichnis von einem reichen Herr, der 3 Knechte hat. Und er gibt diesen Knecht Geld und sagt, macht etwas damit, wenn ich zurückkomme, will ich schauen, was ihr damit angestellt habt. Er geht weg und kommt zurück. Und dann begegnet er diesen Knecht. Und die Knechte, die Menschen, die gut mit dem umgegangen sind, belohnt er. Gibt eben eine himmlische Belohnung. Und wir merken, was das ist. Die Belohnung, die er dort verteilt, ist Verantwortung. Die Knechte werden über Städte gesetzt. Oder wie man dort liest, werden über vieles eingesetzt. Sie bekommen Verantwortung. Je nachdem, wie wir unser Leben gestalten, erweisen wir uns als verantwortungswürdig. Und Gott sieht, der Mensch, dem kann ich etwas anvertrauen. Dem kann ich Reichtum und kann ich Herrlichkeit anvertrauen. Weil der hat auf dieser Welt gezeigt, wie er damit umgeht. Der hat sein Herz gross gemacht. Der hat sich in andere investiert. Und entsprechend kann ich ihn formen und bereit machen für die Ewigkeit. Belohnung bedeutet, ich bekomme einen Schatz, den ich investieren kann. Und drittens, dazu möchte ich den Lukas Kölber noch auf die Bühne bitten. Komm, bist du noch schnell da hin. Der Lukas Kölberner. Bis heute habe ich nicht immer gewusst, dass er Lukas Kölberner heisst. Bis jetzt war er einfach ein Mensch, der am Kreat dabei ist und unglaublich viele Stunden und Zeit investiert hat, damit das Kreieren kann möglich werden. Und so wie er, gibt es Hunderte, und das ist jetzt beim Kreieren nicht übertrieben, gibt es am Kreieren Hunderte von Leuten, die unglaublich viel Zeit investieren, damit der Anlass hätte können möglich werden. Die im Verborgenen arbeiten, ohne dass es bemerkt wird, ohne dass es verdankt wird, wo man sich vielleicht so noch nervt, dass die Gissi besetzt ist, weil sie jemand am Putzen ist für euch. Leute, die im Verborgenen arbeiten. Und Lukas, ich möchte jetzt ehren. Ich finde das fantastisch, was du machst, dass du das investierst. Und das, meine Damen und Herren, ist jetzt sehr ein mickrigen Applaus gewesen. Weil wir applaudieren hier nicht nur ihn. Wir applaudieren ihn, für ihn stellvertretend, für all die Leute, die eben nicht jetzt hier stehen können und wir nicht Kaffee führen können, weil es einfach nicht geht. Geben wir für die noch einen richtigen Applaus. Nein. Okay, danke. Und drittens, Belohnung ist Anerkennung. In dem gleichen Gleichnis, Matthäus 25, mit den Knechten, hören wir, wie Jesus den Knechten, du bist ein Knecht, schönes Wort, den Diener sagt, gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Du bist ein guter und ein treuer Diener gewesen von mir. Bravo, gut gemacht. Im Himmel wird das, was wir in dieser Welt und in diesem Leben machen, endlich wertgeschätzt. Wird endlich gesehen, was wir machen. So vieles, was wir auf dieser Welt machen, machen wir im Verborgenen. Sieht man nicht und wird man nie gesehen. Passiert, ohne dass es Menschen sehen. Und so oft, auch gerade weil es nicht gesehen werden, kommen uns Zweifel dran, ob das, was wir hier machen, überhaupt Sinn macht. Ob sich unser Leben in dieser Welt überhaupt lohnt. Ob sich die Tatsache, dass ich jetzt die Schisse putze, lohnt, wenn es eh niemand sieht und wenn eh niemand darauf reagiert. Wir kämpfen mit so viel Minderwert, mit so viel Zweifel an uns selber, weil wir einfach nicht wissen, ob das, wo wir sind, genügt, ob das langt, ob das gut ist, ob wir zufriedenstellen. Ihr fragt euch vielleicht, warum soll ich das machen? Warum soll ich mich da investieren? Warum soll ich morgen im Schiff noch 2 Stunden Zeit investieren zum Putzen, wenn meine anderen Kollegen schon heimfahren? Warum soll ich dranbleiben mit Gott? Warum soll ich auf dieser Erde und in dieser Welt Gottes Reich bauen, wenn es so anstrengend ist, wenn es Kraft kostet? Warum soll ich am Morgen aufstehen früher, wenn andere können ausschlafen, nur damit ich mit Gott keine Zeit verbringe? Warum in aller Welt soll ich in dieser Welt den Unterschied machen, wenn das niemand sieht? Und Himmel bedeutet, dass es gesehen wird. Der Himmel bedeutet, dass Jesus mich wird führen holen. Vor seine Engel, vor euch alle und noch vor viel mehr Leuten. Und der Applaus, den wir dann werden hören, wird noch viel tosender sein. Noch viel krasser als das. Und Jesus wird sagen, schaut, das ist der Simon. Wisst ihr, was der gemacht hat, was ihr alles nicht gesehen habt und was ihr bis jetzt nicht wisst? Und ich werde wissen, das, was ich gemacht habe, hat sich gelohnt. Und jede kleine Handlung, jedes Ding, wo ich gedacht habe, das bringt sie sowieso nicht oder das wird nicht wahrgenommen, wird geschätzt werden und wird auf den Tisch gelegt und wird sagt, es hat sich gelohnt. Ich habe das gesehen, was du gemacht hast. Belohnung ist Anerkennung von all dem, was wir gemacht haben. Und Hölle, wenn wir vom Gericht reden, vom Himmel, dann kommen wir an der Hölle nicht vorbei. Wenn wir uns der Realität von der Hölle stellen. Gericht bedeutet Entscheidung. Bedeutet Himmel oder Hölle in alle Ewigkeit. Es geht mir jetzt in diesem Teil nicht darum zu berichten, wie genau das dort wird sein. 1000 Grad? 2000 Grad? 5000 Grad? Sind wir irgendwie ein Kebab, wo irgendeinem Spieß brotet? Gibt es mittelalterliche Streckbank und Folterinstrument? Mit diesen Bildern, mit diesen Gedanken liegen wir völlig auf dem falschen Weg. Dort befinden wir uns im Mittelalter, wo den Menschen mit diesen Bildern hätte Angst gemacht werden, dass sie viel Geld ins Kessel legen. Und das geht's nicht. Und trotzdem möchte ich einige Gedanken über die Hölle deponieren, die uns helfen, auch gerade zu verstehen, wie wir im Himmel denn mit der Hölle sollen umgehen. 4 wichtige Gedanken über die Hölle. 1. Die Hölle ist die Abwesenheit von Gott. Im Kern ist die Hölle der Ort, wo Gott nicht ist. Es ist der Ort, wo Gott den Mensch allein lässt. Die ganze Schrecklichkeit von der Hölle, die leitet sich von der Abwesenheit von Gott aus. Und bei Gott geht es ja nicht nur um eine Person. Bei Gott geht es um viel mehr. Es gibt unglaublich viele Eigenschaften, die wir heutzutage für selbstverständlich nennen, die aber Eigenschaften sind, die an Gott gebunden sind, die Teil sind von seiner Persönlichkeit. Zu Gott gehören Liebe, Freude, Geduld, Annahme, Herzlichkeit, Freundlichkeit, Begeisterung, Güte, Sanftmut, Rücksichtnahme, Zufriedenheit und vieles mehr. Hölle bedeutet Abwesenheit, bedeutet Ausschluss von all dem. Wie das genau aussieht, wie ein Leben ist, wo all das Gute, all das Positive, all das Liebevolle, wo an Gott gebunden ist, fehlt, wie so ein Ort ist, das können wir uns nicht vorstellen. Die Bibel selber braucht das Bild vom unauslöschlichen Feuer, um dieser Brutalität gerecht zu werden. Aber das Feuer ist ein Bild, das noch viel mehr sagt, das noch viel mehr zum Ausdruck bringt als das. Dort, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er selber durch die Hölle gegangen, hat einen Moment erlebt, wo das für ihn Realität geworden ist. Wo er hat mich rufen, warum hast du mich verloren? Der Moment, wo Gott ihn allein gelassen hat, ist schlimmer gewesen wie die Folter, schlimmer gewesen wie die Peitschenhieb, schlimmer als das Gelächter, schlimmer als Dornenkrone, schlimmer als die Nägel, schlimmer als die Tatsache, dass seine Jünger ihn verloren haben, schlimmer, dass er bespuckt und ausgelacht worden ist. Von Gott verloren zu werden, von all dem Guten, wo Gott mit sich bringt, verloren zu werden, das ist die Hölle. 2. Die Hölle ist kein eigenes Reich. Die Hölle ist kein eigenes Reich mit dem Teufel als Herrscher. Das haben wir heute Morgen schon angeschaut. Die Hölle ist ein Teil von Gottes Herrschaft. Die Hölle gehört zum Himmel. Und wie man jetzt das genau soll verstehen, einerseits ist es die Abwesenheit von Gott und gleichzeitig ist es Teil vom Himmel, weil der Himmel ist ja Teil, ist ja Gottes Wohnung. Es ist mega schwer, zwei Bilder, die so unterschiedlich sind, zusammenzubringen. Beide sind wahr, beide spiegeln etwas von der Realität, die uns die Bibel mitbringt. Ich habe jetzt überlegt, welches Bild dem am besten gerecht wird. Und ich möchte das Bild brauchen von Jerusalem und dem Tal Hinnom. Das griechische Wort, also das, wo gebraucht wird, das Wort für Hölle, das heißt auf Griechisch Gehenna. Und das ist das Wort, was sich ableitet vom Tal Hinnom. Gehenna, Hinnom, das ist so das gleiche Wort. Und das Tal Hinnom, das ist eine Abfallgrube gewesen. Da ist die Stadt gewesen, Jerusalem. Und Jerusalem ist so auf den Bergen gebaut. Und ein Tal, wo in der Nähe von dieser Stadt durchgeht, ist eben das Tal Hinnom gewesen. Und das ist der Ort, wo die Menschen vor Jerusalem ihren Abfall angetragen haben und das hat dort brennt, das ist dort verbrennt worden. Wegen dem hat das Tal also gestunken und qualmt und geraucht, dass dort dann das Bild von der Hölle oder das Wort Hölle entstanden ist. Und ich glaube, das ist das Bild, wo dieser Spannung am meisten gerecht wird. Das Tal, die Hölle, das gehört zu der himmlischen Stadt ein Stück weit dazu und trotzdem ist es außerhalb. Und so ist die Hölle eine Realität, ist ein Teil vom Himmel. Und trotzdem ist sie außerhalb, wird sie nicht so recht vorgenommen, ist sie auf der Seite. Das ist so die Spannung, die am besten hilft, auch das zu verstehen. Drittens, die Hölle ist klein. Die Hölle hat keine grosse Bedeutung. Und das ist sehr wichtig, weil das bedeutet, dass uns die Hölle der Himmel nicht versalzen kann. Das ist so eine Angst, die wir haben. Und das ist auch eine Frage, die ich immer wieder höre. Wie können wir uns im Himmel freuen, wenn nebendran Menschen in der Hölle schmoren, oder? Wir stellen uns den Himmel so vor, als ob wir so die Schrei hören. Ah, ah! Der Leidensschrei von der Hölle. Und wir denken, ah, wie kann ich mich freuen, wenn ich das weiss? Und merken, dass die Hölle so, sich wie so zu einem grossen Berg auftürmt, wo uns die Freude will nehmen am Himmel. Und wegen dem ist die Freude klein. Sie kann uns die Freude am Himmel nicht nehmen. Wir hören manchmal die Drohstimme. Halt einmal, wie kannst du dich freuen, im Himmel zu sein, wenn da in der Hölle schmort? Die Gedanken sind gut. Die sind berechtigt heute in dieser Welt. Und ich hoffe, dass wir noch manche Tränen werden vergießen über Menschen, die wir kennen und lieben und die wir wissen, dass wenn sie so weitermachen, den Platz im Himmel nicht werden finden, die ohne Gott leben wollen. Die Hölle ist klein, sie kann den Himmel nicht vergiften. Und viertens, das Wichtigste, die Hölle ist gerecht. Die Hölle ist gerecht. Sie ist verdient. Es gibt mehrere Gründe, warum sie so ist. Der offensichtlichste und auch für mich fast wichtigste Grund ist, dass es einfach ein Haufen Menschen gibt, die die Hölle verdienen. Es gibt ein Haufen Menschen, die echt schlimme Sachen machen. Und ich sehne mich danach, dass Gerechtigkeit passiert. Es gibt so viele Situationen, wo Menschen davon kommen. Situationen, wo ich in persönlichen Gesprächen von Frauen höre, wie sie missbraucht werden und die Männer ein Leben lang wegkommen. Menschen, die so viel Scherben und so viel Schmerz anrichten und ein Leben lang davon kommen. Ich sehne mich dadurch, dass es Gerechtigkeit gibt und dass Menschen, die in dieser Welt nicht entdeckt, nicht entlarvt, nicht vors Gericht kommen, dass denen Gerechtigkeit passiert. Das ist etwas vom Schlimmsten, was ich mir vorstellen kann, dass jemand meinen kleinen Mädchen etwas antut. Und wenn das passieren würde, dann würde ich mich nach Gerechtigkeit sehnen. Ich würde mich sehnen, dass das Böse wieder gut gemacht wird. Dass das Böse, was mir und meinen Lieben passiert, dass das wieder gut gemacht wird. Ich will nicht, dass es dieser Person schlecht geht. Ich will, dass Menschen erlöst und befreit und geheilt werden. Auch die schlimmsten Mörder. Aber ich will, dass das Böse vergeltet wird und das Böse bestraft wird. Und für das, damit Gerechtigkeit passiert, letzte Gerechtigkeit, ist die Hölle gerechtfertigt. Zweitens, die Hölle ist gerecht, weil Gott keine guten Taten vergisst. In der Hölle, dort sind nur diejenigen, die das wirklich verdienen. Manchmal sind wir so ein bisschen am Aufwiegen und wir denken so, dass Gott bei manchen Menschen, die wir nach unserem Empfinden denken, doch, die sind doch ziemlich gut und die sind doch, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die in die Hölle kommt, oder? Dass Gott dann wird sagen, ja, Pech gehabt, 3,74 wird abgerundet, ab in die Hölle mit dir. Wir tragen so ein bisschen die Vorstellung mit uns um, wir lachen drüber, aber trotzdem sind wir geprägt davon. Wir denken, Gott wird Menschen in die Hölle stecken, die es doch nicht so wirklich ganz verdient haben, die nicht so böse waren. Und von dem kann ich euch entlasten. In der Hölle werden nur die Menschen sein, die das zu 100% verdient haben. Note 1,0. Niemand anders. Es wird niemand so ein bisschen knapp abgerundet. Es werden die Menschen dort sein, wo wir mit Überzeugung können sagen, da hat das verdient. Die hat das verdient. Es ist gut, so wie es rausgekommen ist. Und ja, ich glaube, das muss ich jetzt lesen, weil das ist so wichtig. Ich glaube, wir werden überrascht sein, wie viele Menschen im Buch vom Leben eingeschrieben sein werden. Mehr, als wir denken. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass sich unser Glaube an unsere Taten zeigt. Menschen, die vielleicht nie von Jesus gehört haben, aber nach ihrem Wissensstand und nach dem möglichen Glaubensmaß gehandelt haben. Menschen, die mit Freude Ja zu Jesus gesagt hätten, wenn sie nur Gelegenheit dafür bekommen hätten. Menschen, wo Jesus ihre Taten als Glauben wird anrechnen. Zu denen er sagen wird, bei dem letzten Gericht, du hast mich in Tat und du hast mich in Wahrheit kennt. Du hast zwar die Glauben nicht mit dem Maul bekennen können, aber du hast die Glauben gelebt. Ich habe in deinem Herz echten Glauben gefunden. Wir werden viele solche Menschen im Himmel treffen. Aber um ganz klar zu sein, nichts von dem, was wir tun, kann uns in den Himmel bringen. Nur das, was Jesus macht. Aber unsere Taten, das, was wir machen, können ein Ausdruck von echtem Glauben sein. Und die Hölle ist gerecht, weil die Menschen die Hölle letztlich freiwillig wählen. Weil die Menschen die Hölle letztlich freiwillig wählen. Das klingt ein bisschen unglaubwürdig, unlogisch. Kann das sein, dass jemand die Hölle selber wählt? Aber wenn wir genau darüber nachdenken, merken wir, wie zwingend logisch das ist. Die Menschen wollen ihren eigenen Willen haben. Es geht um den Willen. Als Christ, als ein Mensch, der mit Gott leben will, entscheide ich mich, das zu machen, was er will. Der tiefste und intensivste Punkt von unserem Christsein findet sich in dem berühmten Gebet Vater Unser. Dort beten wir zu Gott, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und in dem Moment, wo wir das beten, was passiert denn? Genau das. Gottes Wille passiert mit unserem Leben. Stell dir vor, das ist Christsein. Und wisst ihr, was Gott für uns will? Gott will für uns ewiges Leben. Gott will uns befreien, erlösen, heilen, lebendig machen, mit Freude füllen. Lebendig machen. Lebendig machen. Ich hoffe, der Effekt gibt es noch mal, aber ist leider nicht gelungen. Als Christen beten wir, dein Wille geschehe. Menschen, die sich entscheiden, ohne Gott zu leben. Menschen, die sagen, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich will meinen eigenen Weg haben. Ich will selber bestimmen. Ich will unabhängig sein. Der wird von Gott in Ruhe gelassen werden. Ich sage zu Gott, dein Wille geschehe. Gott wird zu den Menschen sagen, die das wollen. Dein Wille geschehe. Und was passiert? Genau das. Und der Mensch will von Gott in Ruhe gelassen werden. Und was passiert? Genau das. Gott lässt uns in Ruhe. Und das wird Hölle bedeuten für sehr viele Menschen. Und gleichzeitig ist es ein Ausdruck von dieser Fantastik, von dieser Herrlichkeit, mit der Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns einen Willen gegeben. Gott hat uns Fähigkeit gegeben, entscheiden. Gott hat uns Würde gegeben. Und hat gesagt, der Mensch soll können entscheiden. Der Mensch hat einen Willen. Und der Wille, den würdige ich und den respektiere ich. Und letztlich ist in dem Sinn die Hölle aus Gottes Perspektive die letzte Entscheidung, ein Mensch das zu lassen, was er will. Die Hölle ist gewählt. Weil die Menschen in der Hölle sich entschieden haben, dass sie Gott nicht haben wollen. Jetzt bist du gefragt. Wir haben über die Hölle geredet. Wir haben gemerkt, dass unser Gericht erwartet. Wir haben gemerkt, dass es ein Buch vom Leben gibt. Wir wissen, dass unsere Taten aufgeschrieben sind und dass der Moment von der Gerechtigkeit für jeden von uns wird kommen. Und die Frage geht jetzt an dich. Wo stehst du? Ich möchte aus 1. Korinther 3, 11 bis 13 vorlesen. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Mit Arbeit meint der Paulus an dieser Stelle unsere Arbeit an unserem Lebenshaus. Wir sind aufgefordert, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir die Arbeit an unserem Leben gestalten. Insbesondere mit dem Blick auf die Ewigkeit, wo sich für jeden von uns in Himmel und Hölle wird teilen. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Und die Frage an dich ist, stimmt das auch für dein Leben? Ist Jesus Christus dein Fundament? Hast du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt? Kannst du mit voller Überzeugung beten, so wie im Vater unser, dein Wille geschehe? Jesus, mein Leben gehört dir. Du kannst mit dem machen, was du willst. Hast du dein Leben Jesus gegeben? Oder hast du dein Leben noch in deinen eigenen Händen? Bist du einer, der sich noch sehnt danach, dass Gott dir sagt, dein Wille geschehe? Du darfst machen, was du willst. Wie nun aber jeder darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das Fundament von deinem Leben stimmt, musst du dich fragen, wie du auf deinem Fundament Jesus weiterbaust. Was für Qualität haben deine Taten? Was für eine Qualität hat das Leben, wo du lebst? Wie viel von dem machst du? Wie viel von deiner Zeit ist nichts anderes wie Strohfeuer, wo in einem Augenblick wird verbrennen, wird vorbei sein? Wie viel von dem, was du mit deinem Leben machst, hat echte Substanz, hat Qualität, ist Gold und Silber, wo aus schlimmste Feuer wird überstehen? Wie viel machst du mit dem kostbaren Leben, wo Jesus dir anvertraut hast? Was machst du mit dem Leben? Bist du dabei, dich von Gott zu einem Gefäß formen zu lassen, wo seine Herrlichkeit aufnehmen kann? Wo stehst du? Ich möchte jetzt beten. Ich möchte den Heiligen Geist beten, dass er zu euren Herzen redet. Ich glaube, dass jetzt so wie der Zeitpunkt ist, wo es dran ist, eine Entscheidung zu treffen. In Bezug auf das Fundament oder in Bezug auf die Frage, wie ihr auf das Fundament weiterbaut. Wie geht ihr weiter? Lasst euch von Gott in eures Herz reden. Wir werden nach dem Gebet eine Zeit haben für Worship, wo wir noch einen Moment Zeit haben, um in Ruhe nachzudenken. Aber ich mache euch Mut und ich fordere euch raus, dort wo Gott zu euren Herzen redet und euch Sachen aufzeigt, die dran sind zum Ändern, dann macht das und vor allem macht das jetzt. Ihr könnt während dieser Zeit noch hat, hier im Saal entweder hinten rechts oder hinten links zum Ministry-Team gehen und von euch beten lassen. Die Menschen, die sind da, um euch zuzuhören und eure Entscheidung festzumachen. Das zu verändern, das loszulassen, das auszusprechen, was heute Abend für euch dran ist. Gönnt den Schritt, wo Gott euch heute Abend aufzeigt. Und Jesus, ich möchte einladen, dass du jetzt in diesem Moment zu unseren Herzen redest. Du bist der Einzige, der unsere Herzen kennt. Du weißt, wie sie in uns aussieht. Du weißt, wer noch ohne dich lebt und wer noch nicht auf das Fundament baut. Du weißt, wie viele Häuser da, wie viele Lebenshäuser in diesem Raum sind, wo nur aus Stroh bestehen und wo bei einem Windhaus werden umkehren und nichts mehr übrig wird sein. Du weißt auch um die Männer, die ihr Leben und die Frau, die ihr Leben in dich investieren und einen Haus bauen, der Substanz hat. Und Heiliger Geist, ich lade jetzt ein, dass du zu unserem Herzen redest und dass du aufzeigst, wo Veränderung dran ist und dass du aufzeigst, wo es dran ist, eine Entscheidung zu fällen und ein Fundament zu legen, wo ein Leben lang und wo vor allem eine Ewigkeit lang wird heben. Red du jetzt, dring du bis in die Herzen von uns vor und schaff du die Weg von Veränderung und von Heilung und von Erneuerung. Amen.